Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Ja. Wir sind ja da wieder beim Zauberlehrling, nicht? Geister, die ich rief und so. Und bei diversen sonstigen Märchen kennen wir ja schon, das hat man sich verwünscht. Man wünscht sich was und irgendwie kriegt man schon das, aber irgendwie hat man sich das anders vorgestellt. Und du hast vom Vertrauensverhältnis gesprochen. Ich finde das ganz spannend, weil wenn man das so anschaut, geht ja die Vertrauensbildung zu diesen Systemen weit auseinander. Also von welchen, die sich nicht einmal anmelden trauen, weil das ist ja als Teufelszeug, bis hin zu Leuten, die da hemmungslos einfach reinschreiben oder Daten hochladen. Und wie du gesagt hast, der Mensch ist ja sehr, sehr schnell, sagen wir mal, täuschbar, dass da irgendwas Intelligentes sitzen würde. Das war ja schon in den 60er Jahren das erste System, der ELISA, wo die Assistentin von dem Professor, der das gemacht hat, beim ersten Testlauf nach 2 Runden der Kommunikation gebeten hat, mit dem System alleine sein zu dürfen, weil das Gespräch so privat worden ist. Und man kann sich vorstellen, in den 60er Jahren war die Rechenleistung überschaubar im Vergleich zu dem, was wir jetzt gerade heute fabrizieren. Also wir gewinnen sehr schnell Vertrauen in Systeme und glauben, die sind vermeintlich intelligent, nur weil sie halt mit uns irgendwie kommunizieren können. Und in Wahrheit ist es nur ein statistisches Modell dahinter. Und wie ist denn das? Also wie kann man einerseits diese zum Teil unberechtigte Skepsis überwinden, gleichzeitig auch die überbordende Vertrauensseligkeit und da eine gewisse einen gesunden Abstand zu dem System herstellen. Und was meiner Meinung nach, finde ich, schwierig ist, so ein Chatfenster oder so ein Interaktionsmodell oder Spracheingabe, was auch immer, ist ja sehr vergleichbar. Die Teile können ja gleich ausschauen, reagieren aber ganz anders. Also bei einem Menschen entscheiden wir, ob das jetzt korrekt ist oder nicht, ganz viel einfach auf den ersten Blick, oder? Oder auf den ersten Kontakt, aus dem Bauchgefühl raus und vertrauen oder vertrauen halt nicht. Das mag sich auch mal falsch gehen, aber so im Großen und Ganzen hat die Evolution das so eingerichtet, dass wir überlebt haben und uns nicht gegenseitig ums Eck gebracht haben. Bei den KI-Systemen fehlt das komplett. Also wir haben kein Bauchgefühl, vertraue ich jetzt dem System, weil ich erkenne nicht einmal, wer hinter dem System steht. Ich kenne die Absichten nicht, ich weiß nicht, welche Absichten die Personengruppe, die das kreiert hat und so weiter. Glaubst du oder siehst du da einen Weg, wie wir das jemals hinkriegen?
Markus, danke, da hast du mir jetzt ein paar ganz tolle Begriffe hingeschmissen, die wir uns tatsächlich neu überlegen müssen. Also, ja, das ist ein statistisches Modell, das mit Wahrscheinlichkeiten rechnet. Teaser dazu, diese Systeme sind unserem menschlichen Gehirn nachgebaut und wir tun nichts anderes. Wir machen nichts anderes, als wenn wir einen Satz formulieren, dass wir aus all dem, was wir jemals gelernt haben, eine vernünftige Wortreihenfolge zusammenbringen und können oft einmal nicht einmal sagen, in welchem Buch haben wir jetzt das gelesen. Ja? Nichts anderes machen diese Modelle. Nichts anderes macht unser Gehirn. Auch wir speichern nicht ganze Bücher ab in unserem Gehirn, sondern wir schalten Vernetzungen und bilden Synapsen und merken uns bestimmte Dinge mehr oder weniger. Und genau dasselbe machen diese Systeme. Die haben ja auch nicht das gesamte digitalisierte Wissen, mit dem sie gefüttert sind, 1:1 abgespeichert, sondern die speichern sich Gewichtungen in Form von Neuronen und Parametern. Also die Gewichtungen sind die Parameter und die Neuronen haben bestimmte Schwellwerte, wann sie ja Informationen über den Parameter an das nächste Neuron weitergeben. Nichts anderes, wie unser Gehirn macht. Und diese Gewichtungen, wenn das so ein Modell fertig trainiert ist, kann das so klein sein, dass du es auf einem beliebigen MacBook laufen lassen kannst. Ja? Also diese Terabyte an Daten, die da drin sind, ja, werden in Gewichtungen dargestellt und sind dann irgendwann so komprimiert und so klein, dass du es auf jedem MacBook eigentlich laufen lassen kannst. Ja. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist das Thema Halluzination. Ja. Wenn du den Ilya Sutskever fragst, ja, einer der Pioniere in Sachen Deep Learning und Large Language Modelle, der sagt, Leute, nichts anderes tut das Modell als zu halluzinieren. Ja. Das ist die Funktionsweise des Modells. Und ich entscheide mir aufgrund meines Promptes, ja, entscheide ich, wie das Ergebnis ist. Ist es faktenbasiert oder ist es kreativ? Nichtsdestotrotz biegen diese Modelle, während sie sich durch diese Millionen von Schichten in so einem Deep Learning Modell durcharbeiten. Wenn die einmal vom Weg abkommen, kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt losfliegst in Innsbruck und du hast den Kompass nur um 1 Grad falsch eingestellt, dann kommst du nicht in New York raus, sondern in Kanada. Ja, also einmal falsch abgebogen, kommt eine vollkommen falsche Antwort raus, die unpassend ist. Wie genau diese Modelle ihre Entscheidung treffen, wann welche Informationen an das nächste Neuron in diesen Tausenden von Schichten weitergegeben werden, ist de facto nicht erforscht. Also auch die Leute, die an Large Language Modellen sitzen, haben keine Transparenz über die Entscheidungsbäume. Sprich, das Thema Erklärbarkeit von diesen bis immer noch definierten Blackbox-Modellen ist nicht gegeben. Wir forschen gerade, es gibt gerade ein ganz, ganz großartiges Paper, das Anthropic rausgegeben hat, ja, zum Thema Monosemanticity. Da haben sie ein Beispiel gemacht mit der Golden Gate Bridge und haben zum ersten Mal es geschafft, dass die Neuronen aufblinken, ja, wenn das Wort Golden Gate Bridge fällt. Ich erkläre das jetzt sehr untechnisch, aber nur, dass man es ein bisschen versteht. Heißt, sie haben im Prinzip nachvollziehen können vom Resultat zurück, wie die Entscheidung gelaufen ist, indem sie Neuronen zum Aufblinken gebracht haben aufgrund des Reizwortes Golden Gate Bridge. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannender Ansatz. Also die erste Schritte ist gemacht, um mehr Erklärbarkeit in diese Modelle zu bringen. Jetzt deine Frage, was braucht man denn für Skills im Umgang mit diesen Systemen? Ich bin im Moment in einem Programm von Oxford, wo wir uns überlegen, AI und Education, wie verändert die KI den Bildungsbereich, der ja massiv tangiert ist, weil Wissensvermittlung ist obsolet. Wir haben das gesammelte digitalisierte Wissen dieser Welt in der Hosentasche, auf dem iPhone. Die neue Kunst der Zeit liegt darin, aus Wissen Know-how zu machen und kritische Denkfähigkeit zu schärfen und die emotionale und soziale Intelligenz zu haben, zu antizipieren, was denn die Ergebnisse der KI machen könnten, wenn es mit anderen Leuten in Kontakt kommt. Ja, also ich sage den Leuten immer, schaut bitte durch 3 Linsen, wenn ihr ein Ergebnis der KI beurteilt. Erstens einmal, passt es für den Kontext? Zweitens einmal, passt es für mich? Entspricht es, etwas kann richtig sein, aber für mich in meinem Wertesystem nicht richtig. Und die dritte Frage ist, passt es auch, wenn alle anderen das tun? Wird es auch passen, wenn dieses Resultat mein Kind trifft? Wenn ich durch die 3 Linsen schaue, dann habe ich einmal schon den ersten Human Oversight Check gemacht von meinen KI-generierten Ergebnissen. Jetzt die Frage zur Intelligenz. Wir sind im Moment auf einem Standpunkt, dass wir diese KI-Modelle und deren Leistungsfähigkeit nicht mehr prüfen können. Sämtliche Intelligenztests und schweren wissenschaftlichen Tests dieser Welt, die wir uns ausdenken können, sind bestanden. Das größte Problem ist jetzt das Benchmarking von KI-Systemen, nämlich herauszufinden, was kannst denn du noch alles, weil wir uns keine Fragen mehr ausdenken können. Das heißt, der Begriff Intelligenz, so wie wir ihn kennen, den müssen wir jetzt in Frage stellen. Wir haben bis dato Intelligenz danach beurteilt und bewertet, ja, apropos Wert, indem wir gesagt haben, du kriegst ein paar schwierige Fragen und dann schaust, ob du die lösen kannst, ja, mit oder ohne Open Book, ja, und dann kriegst du ein IQ. Und dann bist du bewertet als gescheit oder nicht gescheit. Ja? So haben wir bis jetzt Intelligenz definiert. Jetzt haben wir eine Entität geschaffen, die uns kognitiv überlegen ist und uns emotional abholt. und die alle diese Tests mit Bravour besteht. Also braucht man eine neue Definition von menschlicher Intelligenz. Und die wird ganz stark dahin gehen, dass wir sagen, wir können Wissen auf Basis unserer kulturellen Prägung, auf Basis unserer Wertesysteme, die in unserer Gemeinschaft oder in unserer Organisation wichtig sind, entsprechend für uns und für unsere digitale Wertschöpfungskette und die darin befindlichen Stakeholder gezielt unsere Werte operationalisieren. Das ist es, wo der Trend hingeht. Wir können keine top-down von oben nach unten ausgekippten Wertvorstellungen, die für alle gelten, von oben nach unten gültig machen. Es gibt ein paar Dinge, auf die wir uns als Weltgemeinschaft alle einigen können, wurscht welcher Couleur wir sind oder wo wir aufgewachsen sind. Jeder von uns will wertgeschätzt werden. Jeder von uns möchte gerne selbstbestimmt leben. Jeder von uns möchte gerne mit Respekt behandelt werden. Keiner von uns möchte in Unfreiheit leben. Und wir möchten alle gerne in Sicherheit leben und möchten, dass unsere Kinder gut und sicher zur Schule kommen. Wir möchten alle gerne einen unlimitierten Zugang zur medizinischen Versorgung, zu klarem Wasser und womöglich zu Bildung. Und das sind Themen, auf denen wir uns wirklich als Weltgemeinschaft, wurscht welche Sprache wir sprechen, einigen können. Das sind sogenannte Kernwerte. Reden tun wir allerdings immer von extrinsischen Werten, ja, Profitabilität und Effizienz und Umsatzsteigerung und Mitarbeiterperformance und keine Ahnung, was wir alles für Begrifflichkeiten erfunden haben. Das sind sogenannte extrinsische Werte, die kann man gut finden, muss man aber nicht. Ja? Wenn du sagst, für mich ist das größte Glück der Welt, das größte Glück der Welt ist für mich, wenn ich mit dem Whisky durch den Wald spazieren kann oder auf einem Berggipfel stehe, dann ist das meine Wahrheit. Das muss aber nicht heißen, dass das für jeden gilt. Ich erkläre es den Leuten immer so, wir gehen jetzt in ein Meeting, alle miteinander, und dann beschließen wir, ab morgen um 8 Uhr ist Urlaub. Und dann freuen sich alle. Ja? Wunderbar, sind wir dabei, machen wir. Und dann rennen alle in verschiedene Richtungen und ich stehe unter den drei Zinnen und warte, bis einer kommt und keiner kommt. Weil wir uns nicht darüber unterhalten haben, definiere Urlaub. Machen wir eine Gruppenreise, fahren wir ans Meer, fahren wir am Berg, was haben wir für Leute dabei? Die einen sind Freikletterer, die anderen kommen mit die Batschen und brauchen alle 5 Minuten eine Labestation. Ja. Die nächsten klettern mit dem Seil und die übernächsten, die warten auf der Hütte und sorgen dafür, dass die anderen einen Spritzer vorfinden, wenn sie vom Berg kommen. Also wir haben eine klare, wir müssen uns bei unserer Zielvorstellung, ja, viel mehr Mühe machen, uns zu einigen darauf, was verstehen wir denn eigentlich unter diesem Ziel? Welche Subziele haben wir, dass wir dorthin kommen? Das heißt, einfach die intrinsischen Kernwerte herausarbeiten, die dafür zuständig ist, dass unsere Stakeholder und unsere digitale Wertschöpfungskette sagt, vorlässiges Produkt, vertrauenswürdig, wir haben eine Definition of Success. Nicht mehr Definition of Done, wir haben was gemacht, hurra, sondern eine Definition of Success. Unsere Stakeholder akzeptieren unser KI-gestütztes Produkt, finden das vertrauenswürdig und haben einen Spaß daran, es zu verwenden. Dann haben wir es geschafft, uns auf intrinsische Werte zu einigen für unser großes ganzes Ziel. Sprich, Lieblingsmusik in meiner Hosentasche. Da müssen wir uns nicht drüber streiten, ob der eine gern Country horcht und der nächste gern Salsa, sondern wir haben gesagt, hey Leute, Lieblingsmusik, das wollen wir alle. Weißt du, was ich meine? Extrinsische Werte, intrinsische Werte. Wenn du es schaffst, intrinsische Werte anzusprechen, dann hast du ein Produkt und einen Service geschaffen, den die Leute einfach lässig finden und gerne kaufen und gerne bedienen. Da liegt die Kunst drin, diesen intrinsischen Wert zu finden, über den man immer streiten muss, weil er für alle positiv behaftet ist.
Okay. Oder zum Beispiel für ein großes Publikum. Nicht? Verstehe. Oder kann folgen. Das heißt, Wenn ich das jetzt provokativ sage, eigentlich eh, was schon bisher war. Das wäre eigentlich so bisher das Zielbild gewesen, wurscht, ob das jetzt KI ist oder sonstiges Vorhaben. Es wäre eigentlich gut, wenn man das Titel klar definiert, oder?
Vollkommen richtig. Ja. 2 von 3 digitalen Transformationsvorhaben scheitern. Die Studie beobachte ich seit 10 Jahren und der Wert verbessert sich nicht. Und wenn du da in die Gründe schaust, warum das scheitert, dann ist ganz klar keine klar definierte Strategie. Wir wissen nicht genau, was wir wollen. Wir nehmen die Leute nicht mit. Sprich, wir fragen die Leute, die eigentlich das Domänenwissen haben, gar nicht, was sie eigentlich für sinnvoll finden. Die wissen nämlich, wie es geht und nicht wir. Wir machen uns keine Gedanken und das gehört in jeden Strategieprozess in der ersten Überlegung mit dazu. Wie gestalten wir das Change Management? Jede Innovation, die wir auf den Boden bringen wollen, heißt eine Veränderung von Abläufen und heißt eine Veränderung oder Disruption von Jobprofilen, die wir aktuell haben. Und das Thema müssen wir von Anfang an adressieren und das machen wir am besten damit, dass wir unsere Stakeholder vom ersten Tag an mit an den Tisch holen. Erstens haben die super relevante Informationen über unsere Definition of Success. Zweitens kennen die ihre Abläufe besser wie wir. Und wenn die vom ersten Tag an mit Wertschätzung und mit Respekt gehört werden, in ihrer Kompetenz wahrgenommen werden, dann geben wir ihnen auch den Freiraum zu überlegen, du, das wäre super, wenn ich mir den einen Tag in der Woche spare, dann könnte ich stattdessen das oder das oder das tun, wenn ich nochmal einen Tag suchen muss. Oder aber wir sind ganz mutig und wir sagen, wir machen jetzt alles das, was wir machen, KI gestützt und dafür haben wir ab morgen eine 4-Tage-Woche statt einer 5-Tage-Woche und das bei selbem Umsatz und bei selbem Gewinn. Ja, also mit so provokanten Themen traue ich mich rauszugehen, weil ich das auch mit den KI-Projekten tatsächlich nachweisen kann. Wichtig ist mir nur immer, bitte Leute, tretet nicht an, um KI ausschließlich dazu verwenden, um Mitarbeiter einzusparen, sondern eure Mitarbeiter sind euer höchstes Gut. Und eure Mitarbeiter sind dann am besten eingesetzt, wenn sie sich in ihrem Sweet Spot befinden. Und der Sweet Spot ist die Schnittmenge zwischen was kann ich gut und was tue ich gern. Und viele unserer Mitarbeiter machen Sachen, die sie gut kennen, aber eigentlich nicht tun mögen. Und da sind die heilfroh, wenn wir ihnen eine KI zur Unterstützung geben. Dann können sie sich nämlich viel öfter in ihrem Sweet Spot aufhalten. Und automatisch, wenn einer etwas tut, was er nicht nur gern macht, nicht nur gern tut, sondern auch gut kann, dann ist das Ergebnis um ein Vielfaches noch qualitativ hochwertiger. Lass mal die Leute bitte das tun, wofür wir wirklich gern Leid haben. Und nehmen wir mal die KI für den ganzen anderen Blödsinn, der uns eigentlich unter der Woche nur Zeit klaut. Kein Mensch muss da sitzen und so wie ich nächtelang, tagelang Lebenszeit damit verschwenden, Layouts für PowerPoint-Präsentationen zu basteln. Ja? Das geht mittlerweile auf Knopfdruck. Und das in einer Qualität, wie ich selten PowerPoint-Präsentationen hingebracht habe. Ja? Solche Themen, damit begeisterst du jeden. Ja? Jeder von uns ist schon einmal tagelang vor so einer blöden PowerPoint-Präsentation gesessen. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, mir bei der Konzepterstellung über ein Brainstorming gemeinsam mit einer KI behilflich zu sein und dann aus dem Konzept eine fundierte Strategie zu machen und dann diese Strategie innerhalb von ein paar Sekunden in eine super coole Präsentation zu schießen, statt da wochenlang dran zu sitzen, das ist etwas, was einen echten Mehrwert hat und wofür wir wirklich nicht die wertvolle Lebenszeit unserer Mitarbeiter verbraten sollten. Ja? Kleine Hacks mit kleinen Workflows anfangen und nicht sagen so, und jetzt disruptieren wir unser Geschäftsmodell von A nach B und führen AI as an Operating Service ein. Fangen wir klein an, ja. Da gibt es auch zig sinnvolle Use Cases, wo ich nicht in Datenschutzverletzungen komme, ja, wo ich nicht Betriebsgeheimnisse oder persönliche Daten von meinen Kunden preisgeben muss. Find mir genügend Workflows, die wir jetzt schon mit diversen Tools oder mit ChatGPT oder Anthropic oder anderen Dashboards jetzt schon erledigen können und einmal mit Tools ein bisschen testen können, was ist eigentlich eine coole Anwendung für KI. Und dann ist der nächste Schritt zu sagen, und jetzt holen wir unser Company GPT, in was auch immer für welcher Architektur dahinter. Entweder wir provisionieren es über API, über unseren Azure Store, oder aber wir verwenden einen Microsoft Copilot, oder aber wir nehmen ein Open-Source-Modell und legen das On-Premise in ein sicheres Rechenzentrum, weil wir da mit hochsensiblen Firmendaten arbeiten. Architekturberatung, das kann auch jeder gute KI-Consultant, gibt auch da umfassende Architekturberatung. Manchmal braucht sie kein Fadul, manchmal ist eine Anwendung gut aufgehoben im Copilot. Muss ich ganz ehrlich sagen, der funktioniert im Moment noch nicht so gut, bis nicht. Ja? Und so ein bisschen irgendein Sprachmodell zu provisionieren über Azure, wo ich einfach nur als Kosten sogenannte Tokens habe. Das sind sehr, sehr, sehr überschaubare Kosten, die da passieren. Leute, fangt an, damit zu spielen, weil es ist keine Frage, ob wir es tun. Diese KI ist bald überall verbaut und entweder ist sie von einem Tag auf den anderen und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen, oder aber wir fangen jetzt schon intensiv an, uns damit zu beschäftigen und finden auch sinnstiftende Anwendungen für uns und für unseren Kontext.
Ich bin auch da. Meinung, dass man sich auch geschützte Räume schaffen darf und muss, um mal damit spielen zu können, sich Dashdaten bereitlegt, wo man nicht Betriebsgeheimnisse oder personenbezogene Daten dann gleich verwurscht, ist einfach mal zu schauen, was kann denn das überhaupt? Weil es nur da reinzugehen und zu sagen, ja, wir wollen eine KI, wir müssen das KI einführen und das Ziel kennen wir eigentlich nicht, weil man weiß ja gar nicht, was es kann, führt ja nicht wirklich weiter, nicht, weil dann kriegt man von extern irgendwas verkauft. Also klar, könnte man es uns einfach machen und sagen, ja, dann nehme ich halt eine Copilot-Lizenz. Das tue ich aber nicht, weil, wie du schon gesagt hast, also der Anwendungsfall ist eher noch sehr begrenzt, wo das wirklich gut funktioniert. Und entsprechend geht es schon darum, einmal wirklich in einen Dialog gehen zu können, mit Ideen auch, wo können wir denn jetzt da ansetzen. Und wenn man sich selber als Entscheider oder auch als Mitarbeiter, der noch gar nicht damit auseinandergesetzt hat, ist es natürlich schwierig, da mitreden zu können.
Mhm, richtig.
Und du hast gesagt, damit umgehen und wir haben ein bisschen auf deiner Webseite umgeschaut und da hast du da auch eine Publikation drauf unter anderem und da bin ich hellhörig geworden, weil, liebe Zuhörer, du weißt ja, Lehrausbildung ist ein ganz wichtiges Thema bei mir. Und ich habe mich schon gefreut, wo gesagt ist, es geht um wirklich konkrete Anwendungen. Es geht darum, dass man nicht mehr mehr Wissen, dass es nicht darum geht, Wissen zu vermitteln, sondern das, ich sage es mal in meinen Worten, das Können, die Umsetzungsfähigkeit. Mhm. Das ist etwas, was ich damals meinen Lehrern schon gesagt habe, ich muss das Zeug nicht auswendig lernen, dann kann ich ein Buch nachschauen. Also das war in meiner Zeit halt noch. Sondern ich muss wissen, wo schaue ich nach und wie wende ich es an. Und genau. War damals noch nicht so der Burner, also diese Aussage, das war dann. Sie wollten trotzdem, dass ich die Jahrzahlen auswendig lerne. Wurscht. Ist halt so. Und du hast da auch eine Publikation, die heißt KI in der Schule. Und ich habe es nicht durchgelesen, ich habe nur mal den Titel und den wollte ich dann mal in vorwerfen als Diskussionsgrundlage, weil ich habe da so ein bisschen so den Taschenrechner Moment gehabt bei diesen ganzen Diskussionen. Nicht? Du hast ja, und jetzt lernen die Leute dann, also die Schüler, die lernen dann ja quasi gar nichts mehr, jetzt können sie dann nicht mehr selber denken, weil das macht dann alles die KI. Und wenn man so schaut, was damals in den, was waren das, 60er, keine Ahnung, 70er, für Ressentiments waren wegen des Taschenrechners, ja, jetzt können die Leute nicht mehr Kopf rechnen und wie schrecklich das doch alles ist. Also ein Kulturgut geht unter, weil es wird jetzt abgeschafft durch Technologie. Und irgendwann wird auch jemand gesagt haben, mein Gott, jetzt können die Leute nicht mehr weben, weil jetzt gibt es ja automatische Webstühle. Wird sein, ich glaube, wer will, kann sich Weben beibringen, für alle anderen ist es nicht relevant. Aber wie gehen wir jetzt damit um? Also wir haben jetzt da schon Themen, wo natürlich viel Meinung mitspringt, natürlich auch viel Befürchtung um die eigene Bedeutsamkeit. Also wenn ich halt meine Bedeutung darin sehe, als Geschichtelehrer irgendwelche Jahrzahlen abzurufen, ist natürlich ein frontaler Angriff, wenn jemand behauptet, das brauche ich nicht, deswegen also kann ich nachschauen. Aber ich würde gerne verstehen, warum. Also warum diese Ereignisse stattgefunden haben. So ähnliche Diskussionen kommen jetzt auf. Wie gehst du damit um? Was würdest du darauf sagen?
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.